Wir wissen, dass du dich freust, wenn Menschen zu dir kommen. Und du freust dich über alle Menschen, Kinder, Frauen und auch Männer. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst als Männer, dass wir von dir lernen und von unseren Helden aus dem Alten und Neuen Testament. Die Welt hat ihre Helden, wir haben unsere Helden. Und wir danken dir, dass Noah dazu gehört. Und wir wollen von dir lernen durch Noah. In allem Guten, was du uns durch ihn gegeben hast und lehrst, aber auch aus die Fehler, die er gemacht hat. Und wir danken dir, dass du heute Abend hier bist, um mit uns zu reden, dass wir dich nicht einladen müssen. Wir sind deine Gäste. Dir gehört alles. Und wir kommen zu dir und freuen uns, dass du ein offenes Herz für uns hast und bitten dich, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft deines Blutes, durch die Kraft des Wortes schenkst, dass wir auch unsere Herzen öffnen. Wir danken für diese Zeit und segnen unsere Frauen und Kinder zu Hause. Bitten dich, dass du sie umgibst und bewahrst und auch segnest in diese Zeit. Wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass sie sich freuen, dass wir nicht da sind. Amen. Also, ja, danke. Normalerweise endet man so ein Seminar, so eine Freizeit, ob das Gemeinde ist oder Jugend oder auch Frauen, mit Abendmahl. Und in der Vorbereitung, Jörg hat mir viele Tipps und den Text geschickt und ich habe mich gefreut, dass der Text auch zu mir gesprochen hat. Es ist ganz schwer, irgendwo etwas aufzunehmen, wenn man nicht selber angesprochen ist, zumindest für mich. Ich kann da nicht irgendwie mich selbst abnabeln von dem, was ich sage und ich identifiziere mich gern mit dem, was ich lese, mit dem, was ich sage. Und ja, von daher bin ich echt dankbar, dass auch der Text passt in dem, was ich auf dem Herzen habe. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist da ist, uns führt und lenkt. Abendmahl. Es gibt eine Gemeindebewegung, die nennen sich die Brüdergemeinde, die gibt es weltweit und die Brüder sind hauptsächlich Brüder und die Frauen schweigen. Die sitzen in einer Ecke mit einem Kopftuch und die Männer sind die Aktiven. Es ist oft so, dass die Frauen so einen Deckel auf dem Kopf haben und die Männer sind die Macher, die was zu sagen haben und die Frauen müssen schweigen. Dass wir das nicht gut fänden oder finden, das wisst ihr. Auch wenn wir es zu Hause so machen, in der Gemeinde machen wir das nicht so. Mike lacht sich kaputt. Erkannt. Ja. Und diese Brüder haben nicht nur Schwächen und Negatives, sie haben etwas Positives. Ich habe lange gesucht und auch was Positives gefunden. Die nehmen bei jedem Gottesdienst, jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, nehmen sie das Abendmahl, wie es in der Apostelgeschichte steht. Das ist eine Gewohnheit, es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. ist es eine gute Gewohnheit, wenn es nicht nur eine Gewohnheit ist, sondern wenn man es vom Herzen macht. Und sie nehmen Abendmahl vor dem Gottesdienst, jeden Sonntag. Und die Männer und einige Frauen kommen dann eine gute Stunde vor dem Gottesdienst und setzen sich zusammen und lesen das Wort kurz und nehmen Brot und Wein und feiern das Abendmahl. Es ist ein Stück Tradition, aber ich sehe da was Gutes drin. Sie nehmen das nicht leicht mit ihrer Übertretung. Seht ja ganz deutlich eigentlich im Vater unser. Denn vergeb uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Vergebung. Bei mir rückt das so ein bisschen im Hintergrund. Ich vergesse oft, dass ich Vergebung brauche und bekomme ein Bewusstsein dafür, wenn es mir schlecht geht. Wenn eine Not da ist in meinem Leben, wenn eine Not da ist in der Familie, eine Gemeinde, bei Menschen, die ich liebe und schätze, dann bitte ich um Vergebung. Ich bitte auch um Vergebung, damit ich bitten kann. Bei uns ist schon längere Zeit, schon viele Jahre, aber gerade in den letzten Monaten eine große Not in der Familie. Und mir ist es ein Anliegen, dass Gott mein Gebet hört. Wegen dieser Not. Als Eltern sind uns die Hände gebunden. Wir können nicht mehr helfen. Dann wenden wir uns vom ganzen Herzen zum Herrn. Aber kaum war ich dabei, zu Gott zu schreien, da erinnerte mich an das Wort von Paulus an Timotheus. Gott will, dass Männer heilige Hände heben, geheiligte Hände, reingewaschen mit dem Blut. Das Bewusstsein für diese Notwendigkeit verlieren wir oft im Alltag. Wir werden gleichgültig und unsensibel. Und aus diesem Grund, das ist einer der vielen Gründe, warum Gott Not zulässt oder warum er Not gebraucht, nämlich um unser Herzen zu erreichen, uns zu bewegen, dass wir merken, dass wir Reinigung brauchen, wenn er uns hören soll, unser Gebet. Das geht nicht ohne. Und ich habe es erlebt, auch in der Gemeinde, wo Geschwister krank wurden, schwer krank wurden, körperlich, aber auch psychisch. Waren sie da und haben angerufen, geklingelt, angeklopft. Ich muss es loswerden. Sie taten das aber fast immer aus großer Not. Kennen das einige, die psychisch zusammengebrochen sind und fertig waren, das Bedürfnis hatten, alles auszupacken, was nicht in Ordnung war. Und ich habe erlebt immer wieder, ich würde sagen ohne Ausnahme, dass Gott auf irgendeine Weise geholfen hat und wieder aufgerichtet. Nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen, aber er hat Gebet gehört, erhört, weil da heilige Hände erhoben wurden. Gott ist heilig und in seine Gegenwart kann nichts Unreines bestehen. Auch das, was wir meinen, wir wüssten das alleine, es weiß sonst keiner. Gott sieht mein Herz, er sieht dein Herz, er sieht unser Herz und sieht allem, was nicht in Einklang ist mit ihm. Lockerheit Gleichgültigkeit. Ist gefährlich in so einer Situation. Gott will nicht, dass irgendwas zwischen uns und ihm steht. Er kann das nicht dulden, weil es ihm in seine Liebe zu uns im Weg steht. Und er sehnt sich nach intime Gemeinschaft mit uns und da muss alles raus, weil er rein ist. Wie passt das jetzt zu unser Thema Noah? Genesis 6 und Vers 1 und wir werden uns mit Kapitel 6 und die Kapitel danach beschäftigen. In den 2 Tagen, die wir hier zusammen haben. Lesen wir Genesis 6,1, das ist das erste Buch Mose. Als aber die Menschen sich zu Mehren begangen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter des Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern des Menschen eingingen und sie in Kinder gebaren, wurden daraus Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Das sind die finsteren Zeiten und die Zeit von Noah, da sind nicht alle Historiker einer Meinung, aber die Meinung schwankt zwischen so 1600 und Jahre nach Adam und 2000 Jahre nach Adam. Obwohl das nur ein paar Kapitel sind, da ist eine große Zeitspanne, die ist so ungefähr mittendrin zwischen Adam und Christus, 4000 Jahre. Und in diesen Jahren ist unheimlich viel passiert. Die Menschen sind damals bis 969 Jahre alt geworden. Im Durchschnitt waren sie über 800. Ich glaube, jemand erwähnte gerade, kann das sein, Henoch? Und Henoch wandelte mit Gott. Henoch war total, er starb als ein junger Mann mit 365 Jahren. Er starb nicht. Er ging mit Gott, bis er nicht mehr war. Sonst die anderen waren weit über 700 Jahre. Da war der eine, der war 777 Jahre. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er hieß. Sie haben lange gelebt und ich habe heute drüber, ich bekam so ihre ersten Kinder, so mit 65 Jahren, haben sie das begriffen mit der Sexualität? Bei uns ist es 5 oder 6 Jahre, oder? Und nicht 65 Jahre. Die kriegen schon Kondome mit 11. Das ist so. Unsere Zeiten sind wie die Zeiten Noahs. Zerfall. Wir leben mittendrin und merken das nicht. Noah, werden wir sehen, lebte mittendrin und merkt das. Das ließ ihn nicht. Er predigte Gerechtigkeit. Er predigte die Wahrheit. Es hat ihn bewegt, die Situation. Wieder zurück zu dieser Frage, ja, wir dürfen nicht, wenn es zu allem, was gottlos ist, sollte das Sünde sein in unser Leben oder um unsere Umgebung. Es dürfte uns nicht in Ruhe lassen. Und wir haben das nicht nur bei Noah, sondern auch bei Abraham. Es hat sie nicht losgelassen. Paulus später im Neuen Testament war genauso einer. Ich habe überlegt, ja, 900 Jahre, wenn die so zackig sind, wie wir sind, und in den ersten 50 Jahren 5 Kinder zeugen, das tut der normale Mensch. Also ich meine jetzt nicht Europäer, aber in den Südländern, in der dritten Welt, ausgenommen vielleicht China, hat sich aber auch da verändert. Muss man sich vorstellen, ich werde 900 Jahre alt und zeuge alle 10 Jahre 5 Kinder, was durchaus möglich ist, wo es kein Fernseher gibt, keine Antibabypille und nichts als Arbeiten und Schmusen. Ich habe es gesehen, ich bin in der dritten Welt aufgewachsen, das ist so. Und dann zeuge ich, sagen wir, in 900 Jahren 90 Kinder. Und meine 90 Kinder zeugen 90 Kinder. Dann habe ich 8100 Enkelkinder. Gibt es Mathematiker hier? Stimmt das, was ich sage? Ey, ist das nicht Wahnsinn? Diese Bevölkerungsexplosion. Damals gab es Millionen von Menschen. Millionen, aber Millionen. Ich weiß nicht, ob die Bevölkerung heute ist es 7,3 irgendwas. Habe heute mal geguckt im Internet. Billionen Menschen. Milliarden. Ja, Billion. We say Billion, you say. Ja, we say, ja. Yeah. Ah, bitte?
45 Jungs, 45 Mädchen.
Ja, ja, komm, Jens, lass mal jetzt. Geht wieder, es geht wieder los. Wir spielen nur ein bisschen mit Zahlen, damit wir auch merken, wie schnell, was das für eine Explosion war damals. Wie die Erde bevölkert wurde und was in 2000 Jahren plus 400 oder minus 400 eigentlich abgegangen ist auf Erden. Wo viele Menschen sind, Sprüche. Sprüche 29. Und Vers 16. Wo viele Gottlose sind, da ist viel Sünde. Wie kann man denn sagen, dass sie gottlos waren? Matthäus Kapitel 4 sagt, wie in den Tagen Noahs. Und Matthäus sagt uns, oder Jesus sagt uns, Matthäus berichtet darüber, dass es in der Endzeit so sein wird wie bei Noah. Und dass Menschen gottlos beziehungsweise wird, ist auch so übersetzt, gesetzlos. Die werden sich lossagen von den Ordnungen Gottes. Wir leben also in einer Zeit, die so ist, oder das so ist, wie die Zeit Noahs. Vielleicht lesen wir das auch ganz kurz einfach in Matthäus. Matthäus 24, zum Ende hin. Vers 37. Er spricht hier über seine Wiederkunft und wie die Zeiten sein werden und sagt in Vers 36, oder beziehungsweise lass uns doch auch 35, das sind Jesus Worte und die vergehen nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also genau wissen wir nicht. Und das ist so wichtig, dass wir, das sagt uns Lukas, dass wir erkennen, in welche Zeit wir leben. Jesus sagt, ihr könnt die Wetter, das Wetter für morgen voraussagen. Und zwar sehr genau, gucken wir, ne? Oder? Ich habe auch mein modernes Handy und kann tippen, das Wetter für morgen, normalerweise stimmt das, bis auf einen Grad. Dann kannst du es auch stündlich haben, ne? Nicht nur für den Tag, Durchschnitt, sondern stündlich, tippst auf stündlich und dann hast du den. Und es stimmt, das können wir. Aber wir wissen nicht, in welche Zeit wir leben, wir kennen das nicht. Und wenn wir das erkennen sollen, und das ist so wichtig für die Zeit, die wir hier so zusammen haben, wenn wir Dinge sehen wollen oder sehen sollen, wie sie eigentlich sind, muss Jesus uns in den Augen spucken, sie mit Erde reiben und reinigen und waschen. Er muss uns reinigen von unseren Übertretungen. Wir müssen in Harmonie kommen mit ihm, damit wir die Dinge sehen, wie sie sind. Und Jesus sagt das in Lukas dem Volk. Er sagt es nicht nur den Jüngern. Er spricht zu seinen Jüngern und wendet sich dann ans Volk und spricht zum Volk. Das könnt ihr alles. Ihr seid so genau, so studiert. Ihr seid so gut im Beruf. Ihr seid so religiös. Ihr tut so viele gute Werke. Ihr habt alles im Griff. Erkennt aber nicht die größte Gefahr. Und das ist, welche die Zeit ist. Und ich glaube, dass, wenn Gott Gnade schenkt und wir begreifen, ich und du, du und ich, wo wir eigentlich stehen in Gottes Zeit, dann werden wir hier diese Freizeit verlassen, erneuert, auch in unserer Gesinnung. Wir haben große Verantwortung für unsere Frauen und Kinder, in der Gemeinde, in unser Beruf, in der Schule, als Sozialarbeiter, bei VW. Wir haben eine große Verantwortung, den Menschen in diesem Bewusstsein zu bringen, dass es die Zeiten Noah sind. Es ist 11:05. Und wir haben die Antwort. Für die Erlösung von Menschen, die Gott suchen. Und sie suchen blind in der Dunkelheit. Sie wissen nicht, in welcher Zeit sie leben. Und manchmal betrifft es ja nicht nur Menschen, die außer sind, unsere eigenen Kinder, ne, oder? Wie wir sie, diejenigen, die ihr hier erwachsen werdende Kinder habt, wachrütteln, denkt darüber nach, was du da machst. Das ist gefährlich. Die Zeiten sind wie in den Zeiten Noahs. Wir können nicht unterscheiden, Männchen von Weibchen. Wir leben in einer Zeit, wo es keine Ordnung, keine Gesetze mehr gibt. Lass uns wachsam sein. Wir leben in die Zeiten von Noah. Wenn es zunimmt und die Welt war, weiß es nicht, ob überbevölkert, sie war aber sehr bevölkert zu Noahs Zeit, wie sie auch zu unserer Zeit ist. Wo es viele Menschen gibt, gibt es viel Sünde. Wo es viele Menschen gibt, die nicht gottesfürchtig sind, ist es viel schlimmer. Weil es gar keinen Maßstab mehr gibt. Es gibt keine Ordnung. Wir sind uns selbst eine Ordnung. Vor gar nicht so lange her habe ich jemand darauf ansprechen müssen, weil es eine gefährliche Situation war, über das Verhalten. Es war so, dass er einfach auf dem Fahrrad, den man wirklich leichtsinnig gefahren ist, und sich immer wieder, komischerweise auf dem Weg zur Arbeit, habe ich diese Person, zur Gemeinde gehörte, immer wieder getroffen. Und diese Person sauste über die Straße auf den Fußgängerweg vor den Autos. Und ich kam ein paar Mal in eine Situation, wo die Autos hart bremsen müssten. Und da kam ein Tag, wo diese Person dann mit zwei Kindern hinterher und sausten über. Und ich sagte zu der Person, Mann, also ich will dich nicht anmachen. Ach, ich finde das Wahnsinn. Du bringst dich selbst in Gefahr und ziehst deine Kinder hinterher. Ob du meinst, dass du recht hast oder nicht, eigentlich die Straßenordnung stellen das ganz klar. Aber auch wenn du meinst, du hättest das Recht, du bringst dein Leben und das Leben deiner Kinder in Gefahr. Die Person sagte mir, Person, die schon weit über 20 Jahre in der Gemeinde war, machen doch alle andere. Wir lassen uns schwer was sagen, oder? Das Problem ist nicht das Bewusstsein. Das war da. Aber wir können uns nicht sagen lassen, oder? Wir sind so stolz. Auf Kosten unser Leben. Sag, ist es okay? Das machen doch alle. Und auf Kosten leben unsere Kinder, die der Familie. Ist doch okay. Unser Bruder Paulus spricht auch über die Endzeit. Und er schreibt zu Timotheus in dem zweiten Brief. An Timotheus schreibt er, und spricht auch über die Endzeit. 2. Timotheus 3. Das sollst du aber wissen, Vers 1, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn den Menschen mit ihren iPods und was gibt's noch? iPhone? Icke. Denn den Menschen mit ihren iPhones werden viel von sich halten. Weißt du, diese Strukturen, die vermitteln uns die Gefahr, dass wir alles wissen. Und wenn wir etwas nicht wissen, sitzen wir da unterm Tisch und nehmen dann Stellung. Ah, das, ja, kann mich erinnern, so war das doch. Oder ist das nicht so? Erkennen wir uns wieder? Die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer den Eltern, ungehorsam, undankbar. Ganz kleine Dinge. Sind alle unheimlich wichtige Dinge, aber Undankbarkeit ist doch, ja, na und? Gott gibt Menschen, die dankbar sind. Undankbare Kinder können bitten, solange sie wollen. Wenn sie ein undankbares Herz haben, werden sie den Punkt erreicht, wo Papa nichts mehr gibt. Das machen wir doch mit unseren Kindern, oder? Reine Hände, dankbare Herzen. In allen Dingen dankbar. Auch jetzt in dieser Phase, die schwer ist. Ja, ich danke dir. Ich bin in meinem Herz unsicher. Ich verstehe die Situation nicht. Ich weiß nicht, wo rechts und links ist, oben und unten her. Ich verstehe die Situation nicht. Ich kann sie nicht einmal richtig annehmen. Aber ich danke dir. Du bist gut. Und du bist in. Haben wir doch gerade gesungen, oder das Lied? Ich denke, wissen wir, was wir da singen? Wie war das, Stefan? Ist ein ganz neues Lied vom Leiden, dass wir mit ihm gehen wollen, auch wenn es Kreuz bedeutet und Leiden. Wollen wir ihm das singen, das Abendmahl nehmen und es nicht meinen? Geschwister, Männer, wir machen uns so Heuchler wie die Pharisäer. Meinst du das? Meine ich das? Ist es wirklich so, dass ich bereit bin, den Weg zu gehen und dennoch ihm anzubeten in meinem Elend, in meinem Schmerz, mein Nichtverständen, meine Einsamkeit? Sind wir so weit als Männer? Und unsere Frauen brauchen solche Männer. Unsere Kinder brauchen solche Männer. Und das ist jetzt nur Dankbarkeit. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, zuchlos, wild, dem guten Feind. Weißt du, in dieses Prozess der Reinigung, in dem ich stehe im Moment, wo ich sicher sein will, dass mein Leben in Einklang ist mit ihm. Nicht, dass ich gut oder rein bin, nie, sondern dass ich ständig reinigen lasse im Wasserwort des Wortes, im Blut Christi. Das ist es. Ist es nicht, dass wir irgendein Stadium erreichen, wo wir frommer sind oder heiliger sind. Nee, es ist einfach das Bewusstsein dafür, dass ich immer den ganzen Tag Vergebung brauche. Verräter, unbedacht, und ich mag es, wie Luther das übersetzt, Elberfelder übersetzt das, glaube ich, anders, die King James auch, aufgeblasen. Auch Elberfelder. Und so weiter. Die Menschen werden viel von sich halten. Wir leben in einer Welt, das ist Humanismus pur. Der Mensch ist Gott. Er ist Mittelpunkt und es dreht sich alles um den Menschen. Und alles ist gut genug. Es gibt nichts, was unrein oder falsch ist, wenn ich nur meine eigene Lust befriedigen kann und mich selbst erheben kann und mich selbst darstellen kann. Bitte, ich will nicht zu brutal sein. Ich möchte nur, dass ihr jetzt Dinge prüft. Dieses ganze Image-Denken. Facebook. Wo war ich? Wie sehe ich aus? Wie sind meine Klamotten? Man, Facebook kann man gebrauchen. Das ist ein Werkzeug Gottes. Aber nicht, wenn es, wie wir hier lesen, selbst darstellen, prahlen, angeben, Imagepflege. Ich will euch mal kurz lesen, ein Andacht vom Donnerstag zum Donnerstag, den 30. April. In unserem mediengesättigten Zeitalter sind wir Imageberater unerlässlich geworden. Entertainer, Sportler, Politiker und Geschäftsleute wollen selbst beeinflussen, wie sie von der Welt wahrgenommen werden. Heuchelei. Die gut bezahlten Berater arbeiten an dem Bild ihrer Klienten. Auch wenn zwischen den öffentlichen Auftreten und der wahren Person manchmal ein krasser Gegensatz besteht, was die Menschen, was wir alle in Wirklichkeit brauchen, ist keine äußere Korrektur, sondern eine Veränderung von innen. Unser größten Makel können nicht mit Kosmetik übertüncht werden. Sie hängen unmittelbar damit zusammen, wer wir im Herzen und Denken sind. Und sie offenbaren, wie sehr wir von dem Bild Gottes, in dem wir erschaffen wurden, abgefallen sind. Wir begreifen das nicht, wie weit wir gefallen sind als Menschen. Wie tief wir gefallen, wie tief Jesus kommen musste, um uns aus der Grube rauszuholen, aus dem Tod, aus einem finsteren Loch. Wir meinen, wir sind gebildeter und stärker und fitter als Menschen, die, als Adam und Eva im Garten Eden, oder aber auch nicht, wir haben uns ja entwickelt, das waren irgendwie Affen. Vom Kopf bis Fuß, Haare bedeckt. Das ist ja das Bild, was die Welt... Nee, Adam und Eva sahen schicker und waren intelligenter als wir alle hier zusammen. Denn sie waren vollkommen. Und die Generation danach, so tief wie sie gefallen sind, stell mal vor, 900 Jahre, guck dir das mal an, nach 71. Da geht doch gar nicht. Da geht doch gar nichts mehr. Rolf, ist vorbei. Bei mir, nicht bei dir, ich sag nur Rolf. Ich nichts mehr mit Kinderzeugen. Die haben bis 900 Kinder gezeugt. Hör mal zu, das waren Kerle. Wir sind kaputt. Nur hier meinen wir, dass wir wirklich was sind. Aber es ist ja nicht Evolution, es ist Retrovision. Der Mensch vergeht, er verkommt, er geht kaputt. Glauben wir das wirklich? Nur Jesus bietet uns echte Veränderung an. Nicht nur ein Lifting oder eine äußerliche Korrektur. Paulus sagte, dass die, die mit Christus auferstanden sind, den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird, zu Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Neu, was für ein gewaltiges Wort der Hoffnung. Jesus macht aus uns neue Menschen in ihm, Menschen mit einem neuen Herzen, nicht nur zurechtgemacht, damit sie von außen gut aussehen. Es ist Wahnsinn, was die Firmen ausgeben, ne? An diese ganze Imagepflege für die Firma und das Personal, oder? Das kennen wir doch alle. Manche stecken drin. Wie du auftreten musst, wie du reden musst, was du für ein Auto fahren musst, wie die Klamotten, Markenklamotten müssen das sein. Und bei jedem Besuch musst du den Kunden kennen, damit du gut ankommst, dass das Image passt. Wisst ihr, Schönheit kommt aus dem Herzen. Es kommt von Tiefen. Die schönsten Menschen, die ich jemals gesehen habe, Männer können auch schön sein und Frauen, zu dem ich mich hingezogen gefühlt habe, waren äußerlich völlig normal. Völlig normal. Da war nichts dran. Aber ich dachte immer, so wie der, so möchte ich sein. Was ist denn das? Es ist tiefer als das Fleisch. Es ist das reine Herz. Also mit Mutter Teresa habe ich nur begrenzt was in Sinn. Sie ist eine barmherzige Frau gewesen. Ich bin bei Seminaren von Mutter Teresa. Ich habe letzten Endes nur einen Meter von ihr gesessen. Sie gehört über Stunden, wie sie Vorträge gehalten hat über Liebe. Ich glaube, das Verständnis, das sie hatte über Liebe, war besser als 20 evangelikale Theologen zusammen, weil sie es praktiziert hat. Sie hat es getan, ihr Leben, sie hat sich dem gefügt und geliebt und ihr Leben aufgegeben. Und auch wenn sie glaubte, dass alle Wege nach Rom fahren, weiß ich, von Mutter Teresa kann ich etwas lernen. Und wisst ihr, was sie gesagt hat, was mich im Herz getroffen hat? Da war ich noch gar nicht lang bekehrt. Ein altes Arschloch. Und Gott hat mich in einen Keller verbannt, ein halbes Jahr, und mir die Gemeinschaft mit Geschwistern fast entzogen, weil ich so ein Schwein war. Er wollte an mir arbeiten. Und Mutter Teresa sagte, und ich sagte, du Mutti, das stimmt. Weißt du, was Gott will? Ein reines Herz. Sonst kann er nicht da drin wohnen. Die Welt ist unrein. Wir können das sehen. Aber auch gibt es diese Unreinheit in uns. Und Gott hat damals die Welt gereinigt mit Wasser bei Noah. Das war eine Reinigung. Die zweite Reinigung, das sollte eine Warnung für uns sein. Kommt mit. Feuer. Feuer. Und ich hoffe, dass nicht einer von uns dann auch hier ist. Ich hoffe, dass wir alle mit unseren Frauen und Kindern so abgedampft sind, dass er uns zu sich gezogen hat, denn das Feuer, das wird die Hölle sein. Aber er reinigt uns auch, das Wasserbad des Wort Gottes, dass wir innerlich gereinigt sind. Das Problem ist ja nicht draußen, wie wir gesehen haben, sondern im Herzen. Und das Gute verträgt sich nicht mit dem Bösen. Jesus sagt, wenn ich komme und jemands Herzen reinmache und nicht einziehen darf und der Herr sein darf, wenn ich meinen Thron da nicht aufbauen darf, dann kommen 7 Dämonen zurück, das Bibel, und machen eine Party. Und es wird schlimmer wie vorher. Gott hat mein Herz gereinigt und dein Herz gereinigt, weil er da drin wohnen will. Und da drin wird er ein Licht sein. Und wenn er ein Licht ist in deinem Herzen, wie David das sagt, wirst du im Licht das erkennen, was eigentlich ist. Wirst du das Licht sehen. Du wirst erleuchtet werden, wie manch ein Guru es sich gewünscht hat. Sprechen immer von Erleuchtung. Gott möchte dich erleuchten. Reinigen durch sein Blut und erleuchten. Dann in unser Herzen. Und Paulus sagt das, ne? Oder? Und Paulus war ein außergewöhnlicher Mann Gottes. Und er war aber ehrlich und sagt, dieser Kampf in mir zwischen Fleisch und Geist, ich weiß, was gut ist und ich tue genau das Gegenteil. Aber es hört da nicht auf. Aber Gott sei Dank ist es möglich, dass wir lernen, das Gute zu tun, im Geist zu wandeln, tagtäglich durch Jesus Christus, der uns stark macht. Wir wollen jetzt übergehen zum Abendmahl und wir wollen andere Verse lesen im Abendmahl, die wir noch nicht immer lesen. Und zwar, wie ist das? Wie lange habe ich jetzt hier gelabert? Ist es schon 45? Hätte schon längst sagen müssen, hätte ich aufgehört. Also wir wollen den Abend abschließen mit einem Abendmahl, bitte. Dafür sind wir hier, dass wir hier raus. 1. Korinther, Kapitel 11. Und die Verse, die kennen wir auswendig, aber nicht unbedingt alle. Er spricht von Selbstsucht in Vers 17 von Kapitel 11 von 1. Korinther. Dies aber muss ich befehlen. Ich kann nicht loben. Befehl, Ermahnung. Lass uns nicht stolz sein, Brüder. Wie das Beispiel mit den Menschen mit dem Fahrrad. Einsicht ist Anfang aller Licht, Erkenntnis, Weisheit. Lass ihn rein, er steht an der Tür und klopft. Lass mich doch rein, ich will mit dir zu McDonald's gehen. Mit dir essen. Mit dir sitzen. Möchte mit dir Gemeinschaft haben. Aber Paulus ermahnt hier, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu euren Nützen, sondern zu euren Schaden zusammenkommt. Das ist möglich, auch wenn wir das Mahl feiern. Dass wir das Mahl des Herrn missbrauchen. Weil wir in Sünde leben und in Sünde beharren und meint, ist alles klar. Und werden stumpfer und stumpfer. Ich mache einen Sprung, ein paar Verse weiter und lese dann ab Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Wir meiden oft diesen Vers auch beim Mahl und ich kann mich erinnern, früher, wo ich zuständig war fürs Brotbrechen in der Gemeinde, viele Geschwister waren verwirrt dadurch. Weißt du, die Antwort auf diese sehr einfache, aber eigentlich schwer zu verstehende Wahrheit. Weißt du, wann du würdig bist? Wenn du in deinem Herzen spürst, dass du unwürdig bist. Du bist dir bewusst. Und all den Versagen, die Unzulänglichkeiten, die Schwächen, wo du gefallen bist, gedanklich, emotional ausgerutscht bist, Dinge gesagt hast, die du nicht hättest. Wenn du was, Herr, vergib mir, ich bin nicht würdig. Bin nicht würdig. Gott hat Probleme mit denjenigen, die meinen, sie seien würdig. Das sind die Selbstgerechten. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Ich finde, Gott ist so ein guter Vater. Wir sollen uns einfach wie Männer stellen und selbst prüfen. Er kommt nicht daher mit einem Knüppel oder einem Gesetzesbuch und macht dich fertig. Stell dich ins Licht. Prüfe dich selbst. Bist du ein Selbstgerechter? Dann lass es an dir vorbeigehen. Aber schreit dein Herz, Herr, zeig mir. Ich möchte gereinigt werden, damit ich dich erkenne. Damit ich diese zwei Tage dir näher komme. Dass ich begreife, in welche Zeit ich lebe. Und welche Verantwortung ich habe für mich, für meine Familie, in der Gemeinde, bei der Arbeit, überall, wo ich bin. Dass ich mir bewusst bin, in welche Zeit ich lebe. Du kommst bald. Ich möchte, dass wenn du wiederkommst, dass mein Herz, und das ist so schlicht und einfach, in Einklang mit dir ist. Und es kommt in Einklang. Egal wie schwer die Übertretungen sind, egal wie lange du das treibst, egal ob du jetzt eine Woche bekehrt bist oder 50 Jahre bekehrt bist, ob du Pastor bist, Diakon, Gemeindemitglied oder irgendwas anderes, ist völlig egal. Wir stehen alle vor Gott. Und Gott möchte gern, dass wenn wir kommen, und ich möchte, dass wir uns da ein paar Minuten für nehmen und einfach es zulassen, dass Gott unser Herzen erforscht. Wie David sagt, nach seiner Sünde erforsche du mir und zeige du mir. Er ist das Maßstab. Weißt du, ich meine, dass viele Dinge sind okay und ich tue sie und meine, es ist okay, bis er kommt und sagt, und dann wird Sünde. Er ist der Maßstab. Für mich und für mich persönlich, nicht wie Petrus hier, und was ist mit ihm? Nee, dazu sind wir hier am Tisch nicht. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Wir brauchen nicht woanders, auch uns nicht mit irgendjemand anders im Raum vergleichen. Da kommen wir in Schwierigkeiten. Es ist nicht so gut, aber wenn ich ihn sehe, na. Nee. Petrus hat das probiert. Und Petrus war so einer, der war so verwirrt und manchmal schlecht drauf, dass Jesus zu ihm mal ein großes Kompliment gemacht hat und gesagt, hinter mir, Satan. Ist nett, ne? Ziemlich radikale Ermahnung, oder? Aber, ey, sind wir Männer oder sind wir hier im Kindergarten? Wir sind nicht mit Stefan zum Ausflug der Löwenkinder. Ey Jungs, und ich möchte wirklich eine Offenheit. Und wenn Gott zu dir spricht, steh doch auf und sag, ich habe ein Problem. Ich möchte, dass ihr das alle hört, weil ich will, dass es in Ordnung kommt. Es kann sein, dass Gott das gar nicht will. Dass Gott will, dass du mit irgendeinem Bruder irgendwo das einfach aussprachst. Irgendwie, nach dem, was wir aus der Schrift gehört haben heute Abend, ich kann nicht. So kann ich das mal nicht nehmen. Ich will das nicht. Das zerstöre mich selbst. Ich mache mich selbst kaputt. Ich werde stumpf und hart und selbstgerecht, wenn ich dein Mal nehme und daneben stehe. Lass uns sensibel sein für den Heiligen Geist. Es kann sein aber auch, dass der Geist Gottes will, dass du ganz alleine irgendwas mit ihm absprichst. Es gibt da hier keine Methode. Aber wir müssen da auch empfindsam sein für den Heiligen Geist. Oder vielleicht hat Gott dir ein Wort gegeben. Vielleicht hat Gott dir ein Wort gegeben aus der Bibel, das du vorlesen möchtest. Diese Gemeinschaft wie Jörg, da stehe ich voll hinter ihm. Hey Jungs, lasst uns doch miteinander reden, sagt er. Das war die Einleitung. Lasst uns doch nicht, was hat das gekostet? Was? Ich habe nicht bezahlt. Was hat euch die Freizeit gekostet? 150. Man, wollt ihr so viel Knete aus dem Fenster schmeißen?
Hat sich jetzt schon gelohnt, Peter, macht dir keine Sorgen.
Hey, dass wir herkommen, jetzt werde ich ernst wieder, hat Jesus, mein Jesus, sagt der Jörg auch, ich mag das gern, wenn Männer sagen, mein Jesus, mein Liebster. Und jetzt werde ich ganz vom Herr Jesus, weil er mein Herr und Meister ist, weil er sein Leben gegeben hat und weil ich mich schämen müsste als Mann, wenn ich nicht die Demut aufbringe, zu sagen, Herr, ich bin ein Scheißkerl. Du kennst mich, wie ich bin. Erfreuche, zeig du mir. Und jetzt nehme ich das Blut. Reinige mich, damit diese Zeit zum Segen. Und das war der Grund, warum ich dachte, Abendmahl als Einleitung, damit wir ein Bombenwochenende haben, Jungs. Eine tiefe Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Keine Maske. Keine Masken. Lass uns doch Männer zusammen sein. Jörg, müsstest du das Abendmahl jetzt übernehmen, oder?